Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gut gemachte Digitalisierung führt oder sagen wir mal so, sollte dazu führen, dass Abläufe im Unternehmen schneller, besser und effizienter werden. Und das ist oft der Fall, aber nicht immer. Und es gibt auch immer wieder Beispiele, bei denen die Digitalisierung in Unternehmen angesehen wird, als jetzt sind wir ja digital, wenn das, was vorher irgendwie passiert ist, auf Papier jetzt als PDF rumgeschickt wird. Und das ist natürlich Schwachsinn und ist ehrlicherweise auch eines der Dinge, die mich irgendwie aufregen, die immer noch viel zu oft Realität sind und die ja für mich auch eine Motivation waren, diesen Podcast zu machen, weil ich immer wieder erlebt habe, dass in Unternehmen geredet wird, ja, wir sind ja jetzt digital und in Wahrheit ist das einfach nicht zu Ende gedacht und es sind keine guten und keine schönen Lösungen, sondern es ist am Ende wirklich ein PDF rumgeschickt und im Zweifelsfall abgetippt. Und ja, ich freue mich heute, einen Gast zu haben, der genau aus so einer Motivation heraus ein Unternehmen gegründet hat und das, was ich echte oder ernstzunehmende Digitalisierung eingangs so ein bisschen suffisant genannt habe, macht. Heute soll es um intelligenten Datenaustausch, der die Belegverarbeitung transformiert, gehen. Und mein heutiger Gast ist Philipp Futterknecht. Er ist CEO und Co-Founder von H&F. Lieber Philipp, herzlich willkommen und danke, dass du heute ein bisschen Zeit für uns hast.
Ja, Jan, danke für die Einladung an dieser Stelle. Freut mich ebenfalls, dass ich heute hier Impulse nach außen geben darf und ein bisschen unsere Welt eintauchen dürfen und dass wir da ein bisschen über dieses eigentlich todlangweilige Thema sprechen, nenne ich es mal, aber da steckt so viel Potenzial dahinter, da sage ich, das ist so interessant, da sollten wir mal drüber sprechen.
Ja, das ist es. Und ich habe von dir gerade ein Zitat gelesen, ja, wo du genau über diese Größe des Problems redest, ja, und davon sprichst, dass es irgendwie 1,2 Billionen Belege sind, die jedes Jahr zwischen den Unternehmen ausgetauscht werden und nur 5% davon automatisiert ausgetauscht werden. Also ganz schön großer Berg, ja, an PDF-Dateien und Papieren. Ja, und ich glaube, bevor wir da einsteigen, ein bisschen genauer uns anschauen, was ist da eigentlich das Problem und wie kann man das vernünftig digital machen, sag doch mal bitte einfach ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was hast du so früher vielleicht auch gemacht? Was machst du heute und was macht ihr bei H&F?
Genau, also ich bin eigentlich studierter Maschinenbauingenieur, also vielleicht auch eine Seltenheit im Informatik-Software-Umfeld, aber vielleicht auch gerade diese Seltenheit hat mich damals so bewogen, in meinem Studium den Unternehmen da draußen zu helfen, zu digitalisieren. Also viele in meiner Region hatten damals eine ERP-Einführung hinter sich oder sind da in dem Sinne mit großen Transformationsschritten mehr oder weniger an ihre Grenzen gekommen und haben gesagt, sie brauchen da irgendjemanden, einen Techniker, nenne ich es mal, wo denn die Transformation denen erklärt, wie man dann mehr oder weniger dieses Wissen oder wie man diese Prozesse in so einem ERP-System abbildet. War dann in dem Sinne lange Zeit ERP-Berater und habe da am Rande auch schon verschiedenste Dinge mitbekommen und unter anderem auch diese EDI-Projekte, also Electronic Data Interchange, wo es darum ging, mehr oder weniger Unternehmen in der Kommunikation miteinander zu verbinden und da diese Belege auszutauschen. Also Belege zum Beispiel wie Bestellungen, Rechnungen digital auszutauschen, dass die automatisiert verarbeitet werden. Und was man damals schon feststellen musste, muss man ehrlich so sagen, diese Projekte hat jeder die Hand über den Kopf zusammengeschlagen, hat wirklich gesagt, oh Gott, EDI, bleib mir da weg davon. Und ich dachte mir, ja, warum? Und in diesen Projekten ist dann immer wieder aufgefallen, hey, lange Abstimmungszeiten, lange Projektlaufzeiten. Also man musste sich mit den Unternehmen da draußen abstimmen. Was habt ihr denn für Protokolle, Formate? Dann hat man das geklärt gehabt. Dann gingen die Testfälle, nenne ich es mal. Also man hat dann so eine Testverbindung aufgebaut und irgendwann gingen die Belege wieder auf die Bretter, weil irgendwelche inhaltlichen Daten nicht synchronisiert waren. Und so sind dann schnell, mehr oder weniger schnell, nach 1,5 Jahren die Projekte dann irgendwann mal doch erfolgreich gewesen und dann doch wieder nicht, weil viel Wartungsaufwand drin stand. Und wir haben dann Schmerz gesehen, wo wir gesagt haben, hey, da müssen wir heute rein, da müssen wir was lösen. Und als ERP-Berater sieht man dann natürlich viele Dinge, unter anderem auch die Steinzeit-Technologie des ERP-Systems und sind dann abgebogen, nenne ich es mal, und da auf ein Problem gestoßen, wo wir gesagt haben, hey, das sollte doch besser gehen an dieser Stelle als mit dieser 80er-Jahre-Technologie, nenne ich es mal, und wo es keine Verbesserung gab. Und da sind wir dann da rein an diese Stelle. Hab dann meinen Co-Founder mit kennengelernt bei ERP-Projekten und wir haben einfach der Sache uns angenommen und gesagt, wir machen da was anderes an dieser Stelle.
Kannst du, und wir sind jetzt ja schon mitten eigentlich in der Materie drin, ja, kannst du so ein bisschen sagen, über was für Belege reden wir? Und früher wurden die wahrscheinlich jetzt irgendwie ja per Post noch geschickt, ja. Aber dafür gibt es ja dieses EDI. Also kannst du so ein bisschen erklären, was für Belege sind das? Wer tauscht die typischerweise aus und was sollte dieses EDI oder EDI eigentlich machen?
Genau, also Electronic Data Interchange, also kurz EDI, wurde dafür geschaffen, um ein standardisiertes Format oder eine standardisierte Telefonleitung, kann man sich mal vorstellen, zu schaffen, wo Daten hin und her fließen. Und mit dem Woll hatte man versucht, mit diesem Standard eben Daten auszutauschen und so Belege wie Bestellungen, Lieferabrufe, Rechnungen zu digitalisieren und her zu transferieren. Also das nennt man dann strukturierte Daten innerhalb der Systeme auszutauschen. Und das Gleiche gibt es natürlich auch für unstrukturierte Formate, wie du es vorher angedeutet hast. Zum Beispiel PDF, Bilddateien etc. Die müssen natürlich vorher erkannt werden und verarbeitet werden. Ähnlich wie es von der Post kommt, eingescannt. Und damit im Endeffekt am Ende vom Tag ist das ja das Ziel dieser Schnittstellen oder dieser automatisierten Verarbeitung, dass die Daten nicht mehr manuell vom Sachbearbeiter eingetragen werden müssen in diesen SAP-Masken und anderen vielen Anbietern und automatisiert übernommen werden müssen. Mhm. Und der Knackpunkt am Ganzen ist eigentlich an dieser Stelle, dieses Stadium oder diese EDI-Welt hat sich nicht weiterentwickelt seit den 80er Jahren. Also wir haben da eine Technologie, wo jeder sagt, ja, da haben wir doch eine Lösung. Die Berater kommen mit ihrem Köfferchen zu den Unternehmen da draußen rein und sagen, wir führen einfach EDI ein. Mhm. Und das ist einfach diese Trägheit in diesen Projekten und diese Anforderung, die jetzt mit der Zeit zugenommen hat mit Amazon und Co. da draußen, dass man schnell Lieferanten, schnell Kunden anbinden muss in der Digitalisierung. Und eine, muss ich vorstellen, so ein Projekt dauert da wirklich bei den Großen, wenn es schnell geht, 3 Monate und bei dem, was halt länger dauert, bis zu 1,5 Jahre, bis so eine Verbindung mal läuft. Aber die Anforderung am Markt sagt klipp und klar, hey, wir haben Tausende von Kunden, wir haben Tausende von Lieferanten, die eigentlich auf Knopfdruck angebunden werden sollten. Und da ist einfach dieser Schmerz so hoch, dass die gesagt haben, da muss sich doch was ändern. Ja. Und ähnlich aus dem Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer waren wir dann auch in einem Arbeitskreis eingeladen, wo sie gesagt haben, jetzt kommen noch die Portale mit dazu, wo man die Ganze anbinden soll. Also das ganze Subsystem, die Ökosysteme drumherum. Und jedes Mal wieder die Anbindungsproblematik. Und dann hieß es, ja, HNF, könnt ihr das mitlösen, wenn ihr da schon eher an der Baustelle seid? Und wir haben gesagt, ja, da braucht es einen neuen Ansatz dafür, um nicht einfach über diese bildhaft vorgestellte Telefonleitung Daten drüber zu jagen, sondern auch die Daten in sich, in dem Sinne zu verstehen und intelligent zu verarbeiten. Mhm.
Und das ist ja, das ist das, was ihr macht. Das ist auch das, was ich so spannend finde in diesem, du hast es ja vorhin so ein bisschen, ja, suffisant gesagt, eigentlich jetzt nicht so unfassbar spannenden Thema, wo ihr dann aber ernstzunehmende Digitalisierung reinbringt. Wie macht ihr das und was macht ihr anders als die standardisierte Telefonleitung aus den 80er Jahren?
Genau, also wir lassen bei der Telefonleitung nicht einfach die Daten da drüber fließen, sondern wir schauen uns die Daten in dem Moment an. Also warum gehen zum Beispiel, nennen wir es drum, wenn eine Artikelnummer fehlt. Also es gibt Belege, da fehlt einfach der bestellte Kunde laut Angebot 0815 steht dann im Positionstext drin oder gibt noch seine Herstellernummer mit oder irgendeine EIN-Nummer. Und das System, das Zielsystem sagt aber, ich brauche bitte in meinem Feld X an dieser Stelle, um das zu verarbeiten, eine Artikelnummer. Und dann kommt bei einem klassischen ITler, ploppt der Beleg dann auf und sagt, ich kann diesen Beleg nicht verarbeiten, weil mir die Artikelnummer nicht bekannt ist. Lieber Sachbearbeiter, kannst du mir bitte recherchieren im System, wo ich die Artikelnummer finde? Ja. Und dann geht der Sachbearbeiter her, sucht sie raus und so weiter. Und wir sagen, das kann doch heute die Maschine übernehmen. Also die Maschine in dem Form von, in dem die Künstler, also wir machen es in dem Moment anders, indem wir sagen, das Ziel eines Menschen oder was der Mensch da im Hintergrund macht, ist ja, die Daten menschlich zu verstehen, also die Kontextinformation, also das semantische Verständnis nennen wir das Ganze. Mhm. Also nicht bloß Daten von A nach B zu mappen, sondern auf ein anderes, neues Niveau hoch zu transferieren, bedeutet das semantische Verständnis, also die Daten wie ein Mensch zu verstehen, damit ich in diesem Verständnis dann auch Fragen stellen kann und sagen, hey, ich habe zwar die Herstellung und EIN-Nummer da an der Stelle mit im Positionstextebene und kann über diese Subinformationen doch ganz leicht ermitteln, was die eigentliche Artikelnummer da ist. Und solche intelligente Mechanismen nutzen wir dort, um den Mensch auf die, also das Wissen von dem Mensch eben auf die Maschine zu übertragen, da Mustererkennungen einzusetzen und eben diese Datenlücken, die da inhaltlicher Natur vorhanden sind, unter anderem zu lösen.
Und so wie du das beschreibst, ist ja eigentlich sehr offensichtlich, der Vorteil ist halt, dass klar kann der Mensch das machen, ist auch nicht besonders schwierig, ja, macht aber wahrscheinlich weder besonders Spaß und vor allen Dingen kostet es mich pro Beleg, wenn es gut läuft, wahrscheinlich jeweils irgendwie 3 Minuten und der Computer kann es in Millisekunden.
Also wir haben so eine Auswertung mal gemacht und wir reden da nicht nur von Minuten, es ist tatsächlich bis zu 15 Minuten brauchen die Sachbearbeiter, um so einen Beleg zu bearbeiten an dieser Stelle. Oh. Und von manchen Kunden, die haben in Litauen ganze Bürokomplexe angemietet für litauische Mitarbeiter, wo der ganze Tag wirklich nichts anderes machen, als links die SAP-Maske aufzuhaben und rechts die PDF-Datei und das dann abzutippen mehr oder weniger. Und das nennt man dann mehr oder weniger Digitalisierung im Stand der Technik heute. Und das ist halt das, was man eigentlich den Leuten da draußen begreifbar machen muss. Nur weil ich aus einem Papier oder einem digitalen Beleg gemacht habe, ist in dem Sinne der Prozess da drin noch nicht digitalisiert. Und für uns ist in dem Sinne eine Quote, dahingehend messen wir das, wenn der Mensch in diesem Prozess wirklich gar nicht mehr eingreifen muss, sondern nur noch überwachen muss an dieser Stelle. Mhm. Das ist unsere Messgröße an dieser Stelle. Und nicht, inwieweit habe ich wieder ein Subtool eingeführt an dieser Stelle, wo zum Beispiel nur eine OCR-Erkennung ist ein klassisches Beispiel, aus dieser PDF-Datei Daten raus extrahiert hat, aber wieder nicht zuordnen konnte im System, also nur einen Teilschritt dieses ganzen gesamtheitlichen Prozess übernehmen konnte. Und so schauen wir da ein bisschen anders drauf und versuchen da einen höheren Automatisierungsgrad hinzubekommen.
Und das funktioniert, davon lebt ihr ja. Ja. Jetzt ist das wahrscheinlich in der Realität, auf die ihr bei den Unternehmen trefft, ob groß oder klein, nicht immer einfach zu schaffen, das zu implementieren, oder? Stelle ich mir vor.
Richtig. Also da, wir haben auch sehr stark da draußen noch die Schubladen denken, weil EDI bedeutet, es braucht immer zwei Geschäftspartner, die sich miteinander abstimmen, wie die Verbindung oder die Schnittstellen miteinander aufgebaut werden.
Heißt das ist nur für mich da zum Verständnis, ich bin da ja kein Software-Experte, ja. Das ist quasi eine proprietäre Anbindung, die ich zwischen im Zweifelsfall University for Industry und H&F, ja, oder zwischen H&F und Volkswagen und Volkswagen und University for Industry machen. Das sind wirklich Punkt-für-Punkt-Verbindungen, die ich beim EDI mache.
Genau. Und bei uns ist es dahingehend so, wir nennen das Ganze Intelligent Data Interchange und soll ja dahin intelligent sein, dass ich nur mich bekannt machen muss mit meinen Eigenheiten in so einer Schnittstellenfunktion, in so einer Anbindung, in einem Netzwerk und der Gegenüber, mit dem muss ich nichts mehr zu tun haben an dieser Stelle, weil der bindet sich ja selbstständig an, beziehungsweise wir reden da eigentlich in diesem digitalen, also in diesem intelligenten Umfeld auch dahingehend, ist ja die Anforderung auch, hey, ich muss das gegenüber diesem Teilnehmer doch gar nicht mehr wissen, wie der tickt. Der soll mir doch einfach seine Daten schicken und dann verarbeite ich die. Also wir nennen das im Fachjargon passive Anbindung, bedeutet, der Gegenüber muss die Schnittstelle nicht mehr definieren, sondern er kann es mit herkömmlichen Wegen, wie zum Beispiel eine E-Mail, mir die Daten schicken und ich extrahiere sie raus und hole mir die Informationen daraus und der muss sich mit Anbindungsproblematiken beziehungsweise Projekte gibt es im intelligenten Datenumfeld nicht mehr. Weil auf Knopfdruck kann ich, man muss sich das vorstellen, wie eine Freundschaftsanfrage auf LinkedIn oder Kontaktanfrage, ich drücke drauf und schon bin ich mit dem neuen Gegenüber verbunden und dieses ganze technokratische, die Levels drunter, nenne ich es mal, wie mit Formaten, Austauschprotokollen, Verbindungen, sind in diesem intelligenten Umfeld nicht mehr wichtig, weil es die Maschine ja im Hintergrund übernimmt und diese Intelligenz besitzt, das dann zu lösen. Und ich bringe ja die Information dann auch der Maschine bei, also auch bei der, also wir nennen es dann auch Datenaufwertung, nenne ich es mal. Da hole ich nur noch die Feedbacks für die Kunden rein, wo die Maschine an ihre Leistungsgrenzen kommt oder Situationen, frage ich beim Sachbearbeiter ab, wo die Maschine an ihre Grenzen kommt, um die Mustererkennung weiter zu trainieren.
Und jetzt nochmal zurück sozusagen, wenn ich mit so einer Lösung jetzt, egal ob zu einem Konzern oder zu einem kleinen Unternehmen gehe, renne ich da jetzt offene Türen ein oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also wir haben es teilweise mit den Automobilherstellern, da müssen wir starke Überzeugungsarbeit leisten, weil die natürlich ihre Machtkarte da ein bisschen ausspielen. Sie sagen, hey, für uns ist dieses Problem doch in dem Sinn gelöst. Wir nutzen EDI in dem Sinn an dieser Stelle. Das funktioniert gut. Wir stülpen diese Anforderung einfach an unseren Lieferanten über. Die sollen sich mit der Sache doch beschäftigen, die kriegen den schwarzen Peter da weitergereicht. Uns ist das doch egal, die sollen unseren Anforderungen nachkommen. Wir haben das ganz gut im Griff, haben wir wirklich zitattechnisch gehört.
Und okay, was wahrscheinlich auch historisch gesehen ja so war, weil es gab halt irgendwie, weiß ich nicht, die paar tausend oder paar hundert zu großen Zulieferer, die sie hatten, und die mussten sich unterordnen und haben davon aber auch ganz gut gelebt.
Ja, und ein paar tausend Zulieferer, wir reden da in dem Sinne bei großen Automobilindustrien in Deutschland von 16.000 Zulieferern, die da angebunden werden müssen. Also die Branche hat geboomt, die haben da gutes Geld dran verdient. Aber wenn man wieder von der Gegenseite, von der Lieferantenseite hört, nee, bei den Autoherstellern läuft das anders. Ich muss denen hinterher springen, 5-6 Monate, bis die mir mal die Informationen zur Anbindung und zum Aufbau so einer Verbindung zukommen lassen. Und da ist das alles beim Alten, die haben das nicht gut im Griff. In dem Sinne, die haben es vielleicht von den Strukturen, von den genormten Sachen etc. gut im Griff, aber die Projektlaufzeiten dauert genauso 5-6 Monate. Und dann sage ich, da muss ich halt vom Mindset auch was ändern an dieser Stelle, damit nicht nur in der Denke von diesem Macht, also ich nenne es jetzt einfach mal Macht, diese Machtdenke, sondern ein Miteinander in diesen Lieferkettenprozessen bedient wird, wo auch die Buyer-Seite, also die großen Automobilhersteller beispielsweise, ein Umdenken stattfinden, wie könnte man denn den Lieferanten da auch behilflich sein, dass die mit uns einfaches Geschäft machen. Und im Gegenzug kriegt der Automobilhersteller mehr oder weniger dann auch einfache Informationen, schnellere Datenanbindungen und ist in dem Sinne ja auch skalierbar bei der Lieferantenanbindung. Das eröffnet halt an dieser Stelle auch komplett neue strategische Optionen, wo die, nenn's mal die Techniker, vielleicht da nicht gerade so auf dem Schirm haben.
Okay. Das heißt, du sagst, da ist schon ein Umdenken und da ist halt gerade in dieser, ja, das ist ja dann auch oft die SAP-Welt, ja, um mal das Ding beim Namen zu nennen, ja, SAP und vergleichbare Systeme, was ja eine Welt ist, die schon sehr kolossal und sehr, sehr langsam und schwerfällig ist. Und da, ich stelle mir das nicht einfach vor, damit zu einer agilen digitalen Lösung zu kommen, die dann die Prozesse entschlankt und echt digital macht, trotz aller Vorteile.
Richtig, aber im Endeffekt, es geht ja die Baby-Boomer-Generation gerade nach und nach in Rente und wir merken zunehmend in den Gesprächen, dass diese Technokratie, also dann in irgendwelchen Mapping-Tabellen irgendwas zu programmieren, irgendwas zu skripten, damit diese EDI-Schnittstelle funktioniert, darauf hat die nächste Generation keine Lust mehr. Die sind Apps gewöhnt, die sind tabellarische Übersichten wollen die nicht mehr machen. Und wenn natürlich irgendein EDI-Anbieter mit der nächsten KI-Revolution um die Ecke kommt, dann also im Endeffekt ist es nur eine Revolution, in dem Sinn ein paar Drag-and-Drop etwas einfacher zu machen und vorgefertigte Kataloge zu bekommen. Aber im Endeffekt muss man dann trotzdem noch was programmieren und assistieren. Dann sind die da meilenweit weg von einem disruptiven Ansatz, der wirklich anders funktioniert. Und darum spielt uns da die Zeit auch ein bisschen in die Karten und darum sind wir auch so marktstark, gerade bei den Innovation Leaders, nenne ich es mal, die einfach innovative Technologien suchen, um erstens die skalierbare Anbindung von ihren Geschäftspartnern zu ermöglichen. Weil gerade vertriebsseitig, wenn natürlich die IT, also man muss sich das bildhaft vorstellen, dieser Bremsklotz dann im Vertrieb ist und das jedes Mal heißt, ich kann daher nicht mehr Geschäft, mehr Umsatz generieren, weil meine IT kriegt mir die skalierbare Anbindung und ich bin mit meinen neuen Kunden und ich kann da weniger Umsatz machen, da ist das natürlich schon ein Riesenverkaufsargument. Und gerade die jungen Leute sagen dann, hey, habe ich keine Lust mehr, in diesen alten Oberflächen rumzuwürsteln und wollen natürlich neue innovative Technologie da im Einsatz haben.
Verstanden. Jetzt, wenn du so ein bisschen an eure Kundenprojekte, an eure Kunden denkst, gibt es da so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, hey, das macht mich echt irgendwie stolz, was wir da geschafft haben und vielleicht auch welche Veränderung wir da geschafft haben zu bringen, was für einen Mehrwert wir dadurch bei den Unternehmen oder für die Mitarbeiter geschaffen haben?
Ja, wir dürfen an der Stelle die IFM Electronic nennen, Firma Festung an dieser Stelle. Da war es dahingehend so, die haben einfach diese Use Cases gehabt mit dieser schnellen Anbindung, skalierbaren Anbindung von neuen Geschäftspartnern. Und bei denen läuft das inzwischen so erfolgreich, dass sie das natürlich mandantenweise, bei denen sind Mandanten immer Landesgesellschaften, eingesetzt haben. Und wenn es bei einer Landesgesellschaft funktioniert hat, dann haben sie auf die nächste Landesgesellschaft ausgerollt. Und dort natürlich für deren Geschäftspartner. Und der Erfolg, oder was mich da so stolz dran macht, dass wirklich es möglich war, da liefen, muss man sich vorstellen, so 100 Belege am Anfang drüber. Und das Sachbearbeiten ist so eine Anbindungsphase, muss natürlich das Vertrauen dem System übergeben. Und jeden Beleg hat das System ja angelernt und beim 95. Beleg hat dann der Sachbearbeiter angerufen, Herr Futterknecht, können wir jetzt endlich auf Automatik umstellen. Ich mache nichts anderes, als die ganzen Freigabe zu drücken, mehr oder weniger. Und ich vertraue dem System jetzt und ich möchte dem System an dieser Stelle das Vertrauen übergeben.
Spannend.
Und das ist für uns natürlich wieder ein Beweis, dass wir diese Automatisierungsquoten von bis zu 95% in den Belegen tatsächlich erreichen. Das macht ihn einerseits stolz und das halt auch in dem Sinn, die Mitarbeiter die Software so gut annehmen, weil wir haben keine Technokratie, man muss sich das vorstellen. Also ich nenne es immer diese Büroklammer, kennt man von Word-Dokumenten früher, wo im Einsatz war dieser Assistent, wo unten rechts war, so ähnlich funktioniert oder heute die Siri beim iPhone.
Ja.
So eine Assistenten haben wir da auch im Einsatz an der Oberfläche, wo dem Sachbearbeiter dann proaktiv sagt, hey, an diesem Beleg habe ich gerade meine Grenze. Ich kann zwar zu 85% gerade ein Ergebnis ermitteln, könntest du mir aber nochmal helfen, dieses Ergebnis zu verifizieren und zu validieren, ob es tatsächlich stimmt, um dem System ein bisschen zu helfen. Und da merkt man einfach das positive Feedback, hey, der Sachbearbeiter muss sich nur noch um die Dinge kümmern, wo das System an seine Grenzen kommt und sagt, und das ist dann zugleich so intuitiv, dass sie sagen, das macht Spaß, mit der Software zu arbeiten und dem Software, also der Software auch Dinge beizubringen, weil beim nächsten Mal, wenn der gleiche Fall mit dem gleichen Muster wiederkommt, hat die Software ja dazugelernt und ich habe weniger Arbeit.
Und die kommt nicht, ja.
Und gerade die Vertriebler und Einkäufer sollten ja eigentlich nicht die stupiden Tätigkeiten da draußen machen, nenne ich es mal, und Belege Tag für Tag einsimmen, sondern für was ist Vertrieb und Einkauf da? Die sollen doch nicht stupide Tätigkeiten nehmen, sondern die kreativen Dinge, für die der Mensch gemacht ist, die Maschine nicht übernehmen kann, da sollten sie doch ihr Hirn einsetzen, um da draußen mehr oder weniger den Vertrieb und den Einkauf strategisch Nutzen zu stiften, nächstes Mal, und sich um die Kunden bzw. Lieferanten kümmern.
Finde ich extrem spannend, was du gerade erzählst. Ich finde da, für mich waren dazu so zwei Dinge, inhärent in deiner Erzählung, die mir immer wieder bei Automatisierungslösungen, bei KI-Lösungen irgendwie begegnen, ja. Das eine ist, das hast du sehr deutlich formuliert, dieses, ich muss bei meinen Mitarbeitern für die Lösungen ja Vertrauen aufbauen. Und solange ich das für die Lösung nicht habe, habe ich immer so ein Akzeptanzproblem. Und ich beobachte das gerade bei KI-Lösungen, wo wir ja viel Training und Schulungen machen und dann auch in Richtung Implementierung mit unseren Kunden gehen. Und so, da ist dieses Vertrauen aufbauen einfach ein ganz großer Teil des Transformativen, was passieren muss. Und ich meine, wenn das so passiert wie bei dir, dass der Nutzer von selber sagt, jetzt komm, ich vertraue dem Ding, das ist natürlich wunderbar. Ja.
Richtig, und die Wachstumszahlen und dieses Netzwerk gibt uns ja dann recht, auch über die Ausrollung von diesen Mandantengesellschaften. Also es gibt ja nichts Besseres, aber wenn der Kunde den Weg kommt, Herr nicht, lassen Sie jetzt uns Australien als nächstes anbinden. Dann sagen wir, ja klar, sind wir dabei.
Nehmen wir mit, ja.
Nehmen wir mit.
Und ich glaube, das Zweite, was ich eben auch finde, was ja archetypisch ist für ganz viele der digitalen Lösungen, ist, wie du beschrieben hast, ja, die Leute sagen, hey, ich muss jetzt nicht mehr da die Viertelstunde, wie, ja, das war, dass du es am Anfang quantifiziert nutzen, um den Beleg abzutippen, sondern ich kann mich auf das, was Spaß macht und kreativ ist, konzentrieren. Ich glaube, das ist ja im besten Fall immer so bei einer digitalen Lösung, dass das dazu führt, dass der Mensch die Dinge, die ihn begeistern, machen kann und wo er einfach auch besser ist als die Maschine.
Richtig. Und den Mut, vielleicht auch den Mut auch aufzubringen, der Maschine zum ersten Mal an dieser Stelle zu vertrauen und sie unter Beweis zu stellen.
Vielleicht nochmal so ein Blick, so ein bisschen, ja, technischer unter die Haube und vielleicht auch ein bisschen nach vorne. Haben diese ganzen Entwicklungen im Bereich KI, ich denke jetzt insbesondere auch an die neuen Möglichkeiten, die generative KI und solche Lösungen da eröffnen, ja, wird das eine Auswirkung haben, dass manche Dinge, die ihr macht, noch besser werden, dass da vielleicht neue Use Cases entstehen, dass Dinge schneller oder günstiger werden? Hast du da eine Perspektive drauf?
Absolut, also wir stehen ja Stand heute erst am Anfang und wenn wir sehen, gerade diese Large Language Models, was die für Potenziale bieten, und zum ersten Mal versteht die Maschine einen, wenn ich mit ihr spreche, bedeutet im Umkehrschluss, wenn ein externer Partner jetzt mit dem System spricht, kann die KI ja vorher das Verständnis mit dem externen Partner abstrahieren, auf uns ummünzen. Beispiel wirklich aus der Praxis, es kommt eine E-Mail rein und sagt, der Liefertermin hat sich um 2 Tage verschoben bei Belegnummer XY. Und diese Informationen einer Maschine verständlich zu machen, dann auf das Subsystem oder das Zielsystem zu transformieren, das eröffnet komplett neue Optionen. Und darum sage ich, da stecken noch solche große Potenziale da drin, die wir gar nicht erahnen können. Und auch KI wird da nochmal eine Revolution an dieser Stelle geben. Und dahingehend sagen wir, die Lieferketten, also bis jetzt betrachtet die SAP-Welt da draußen ja bloß ihr eigenes Ökosystem. Und wir sagen, gerade zwischen diesen Ökosystemen spielt in Zukunft so viel Musik in Bezug auf die Lieferketten, weil wenn ich weiß, was da drin passiert, welche Lieferverzögerung sich wann, wo, wie auswirkt an dieser Stelle. Und das können wir heute noch gar nicht abschätzen, was da Musik spielt. Und darum habe ich es auch eingangs provokant übertrieben und gesagt, wir machen da ein stinklangweiliges Thema, was in Wirklichkeit an dieser Stelle Potenziale hat, die noch gar keiner erfassen kann, was da drin für eine Musik spielt.
Weil wir halt da ganz am Anfang sind, ja. Ja, Philipp, du, extrem spannende Einblicke. Für mich ein wahnsinnig schönes Thema für Digitalisierung und wie sie in den Unternehmen vorangetrieben werden kann und zu dem führt, wie ich mir zumindest echte Digitalisierung vorstelle. Ja. ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde drüber diskutieren und reinschauen, wie denn das in der Supply Chain noch alles werden kann, aber ich glaube, dann zerreißt uns die Zeit und ich habe ja so immer so dieses Versprechen, so ungefähr bei einer halben Stunde zu bleiben. Vielleicht in diesem Sinne, wenn du noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wir haben jetzt heute über den intelligenten Datenaustausch im Bereich der Belegverarbeitung und was das für eine tolle Transformation ist gesprochen. Wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer denkst, CDOs, digital begeisterte Menschen, digitale Macher in den Unternehmen, was sind so die drei Sachen, die man sich aus unserer Diskussion merken kann und die man vielleicht mitnehmen sollte?
Also ein erster wichtiger Punkt, was mir immer einfällt, ist in dem Sinne diese Machtgedanke in diesem Softwarebereich. Dass man dann wirklich sagt, hey, ich muss doch den Fokus eigentlich auf das Ergebnis, auf das Ziel setzen und dann auch daran reflektieren, hey, ich habe da eine alte Technologie im Einsatz, ist das überhaupt noch sinnig? Auch in Bezug auf zukünftige Mitarbeiter, die dann einfach die stupiden Aufgaben und Tools akzeptieren sollen. Dann zweiter wichtiger Punkt, hey, wie kriege ich denn in Zukunft eine skalierbare Lösung an dieser Stelle hin? Gerade in meiner Geschäftspartnerschaft etc. Und wie kriege ich es dann hin, dass wirklich eine schnelle und passive Anbindung mit diesen Unternehmen da draußen möglich ist? Und dritter Punkt, wie bleiben sie in dem Zug dann wettbewerbsfähig, um das eben diese Ziele zu erreichen für die Skalierfähigkeit?
Also wie kriege ich das dann wirklich umgesetzt? Du, vielen Dank für die Einblicke, für die Zusammenfassung. Wie immer am Ende unserer Folge noch die Frage, hast du einen Tipp zum Weiterlesen, Weiterhören? Etwas, was ein spannender Buch oder ein Podcast ist aus dem größeren Kontext Digitalisierung?
Genau, also ich kann ein Buch empfehlen vom Thomas Ramke, das ich gerade lese. Das nennt sich Mensch und Maschine, wie künstliche Intelligenz und Roboter unser Leben verändern. Paar Impulse drin, wo ich sehr interessant war, um das ganze KI-Thema in dem Sinne ein bisschen in Zusammenhang zu bringen. Und von daher kann ich dieses Buch sehr gut empfehlen. Cool.
Ja, du, vielen Dank dafür. Wir werden das Buch für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verlinken in den Shownotes. Ja, werden dort auch den Link zu H&F und dir, Philipp, setzen. Und ich glaube, ihr habt eine Konferenz oder so ist es nächstes Jahr, die wir da auch gut verlinken können, richtig?
Genau, wir haben eine IDI-Konferenz ins Leben gerufen, die lief letztes Jahr schon, haben da wirklich namenhafte Teilnehmer aus der Industrie dabei, Anbieter, Experten, gerade in diesem Datenaustausch, und würde mich freuen, wenn ich da den einen oder anderen sehe, um da zu netzwerken und neue Impulse oder Problemstellungen aus der Industrie bzw. Wirtschaft und Wissenschaft aufzunehmen.
Genau. Den Link gibt's auch in den Shownotes, zusammen mit den anderen Infos. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, lieber Philipp, vielen Dank für diesen Ritt durch das Thema Belegverarbeitung und danke für deine Einblicke.
Ich bedanke mich auch für das Zuhören und das Interesse am Thema. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.